Ich habe heute meine Predigt mit dem Text überschrieben, du bist für immer geliebt. Und es ist immer wieder erstaunlich für mich, wie die Lieder und das, was man so vorbereitet hat, zusammenpassen. Eigentlich kam jeder Punkt, den ich vorbereitet habe, heute Morgen schon in die Lieder vor. Das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert, weil weder Sie wussten, was ich vorbereitet habe, noch ich wusste, was Sie für Lieder haben. Henry Nouwen hat mal einen Satz gesagt, du bist nicht das, was du tust, du bist nicht das, was du hast, du bist nicht das, was Leute über dich sagen, du bist die geliebte Tochter, du bist der geliebte Sohn Gottes. Ich habe einen Text aus Römer 8, Vers 31 bis 39. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Jesus Christus ist es, der für uns gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in all diesem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhen noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dieser Text ist einer von meinen Lieblingstexten in der Bibel. Gott ist für uns. Er, der Schöpfer Himmels und der Erde, der die Erde gemacht hat, der uns alle geschaffen hat, wenn wir die Erde angucken, wie groß sie ist schon, das Weltall, und er hat alles in seiner Hand. Dieser große Gott, er liebt uns. Und es ist eigentlich überhaupt nicht so selbstverständlich, dass Gott für uns ist, dass er uns liebt. Wenn wir uns die Geschichte der Menschheit anschauen, dann gab es schon von Anfang an ständig Ungehorsam Gott gegenüber, ständig Rebellion, Kriege, Unrecht, Menschen unterdrücken Menschen, Machtmissbrauch. Und wenn wir sehen, was Menschen Menschen antun und wie wenig die Menschheit nach Gott fragt, dann gibt es eigentlich gar keinen Grund dafür, dass Gott für uns ist. Und selbst wenn ich so mein kleines eigenes Leben angucke, da gibt es so viele Dinge und Mist, die ich schon fabriziert habe, dass es auch nicht selbstverständlich ist, dass Gott für mich ist und dass Gott mich liebt. Und auch wenn wir das Leben von Paulus anschauen, der ja den Römerbrief geschrieben hat, der diesen Text geschrieben hat, Oder Paulus war kein ungeschriebenes Blatt. Er war vor seiner Bekehrung federführend in der Christenverfolgung, als Stephanus gesteinigt wurde, war er maßgeblich daran beteiligt. Es ist nicht selbstverständlich, dass Gott für uns ist. Nein, verdient haben wir es auch nicht. Aber dass Gott für uns ist, kann man sich auch nicht verdienen. Gott ist für uns, weil er uns liebt. Und wir bieten ihm keinen Grund dazu. Wir können ihm auch gar keinen Grund dazu bieten. Dazu sind wir viel zu fehlerhaft, zu menschlich. Der Grund, dass er uns liebt, der liegt nicht in uns, der liegt in ihm selber. Weil Gott Liebe ist, deshalb liebt er uns. Er kann gar nicht anders. Die Liebe einer Mutter gibt uns ein klein wenig Ahnung davon, wie sehr Gott uns liebt. Eine Mutter, die ihr Kind liebt, egal was es verbockt hat, egal ob es jetzt trotzig ist, ob es jetzt zornig ist, ob es jetzt Mist gemacht hat. Die Liebe dieser Mutter werden die Kinder nicht los, egal wo sie sind und egal was sie tun. Und selbst wenn es eine Mutter gibt, die ihr Kind vergisst, Gott vergisst uns nie. Das lesen wir in Jesaja 49, Vers 15. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass es sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich dich doch deiner nicht vergessen. Das ist eine Zusage, die unverbrüchlich feststeht. Gott vergisst uns nicht. Und Gott wird uns immer lieben. Die Liebe Gottes, die bekommen wir geschenkt. Da können wir überhaupt nichts dazu tun. Wir haben nichts dazu getan und wir können es nicht. Und wir brauchen es auch nicht. Klar will Gott, dass wir ihn ehren, dass wir ihm gehorchen, dass wir ihn lieben. Aber das will er nicht, damit wir ihn lieben, sondern das kann eigentlich nur das Resultat beziehungsweise die Antwort unsererseits auf Gottes Liebe zu uns sein. Wenn wir uns das bewusst machen, wie sehr Gott uns liebt. Und wenn wir uns das bewusst machen, wie viel er für uns gegeben hat, ja, dann fällt es uns eigentlich leicht, ihn zu lieben. Dann fällt es uns leicht, ihn zu ehren. Wenn wir uns bewusst machen, wer er ist, wie groß er ist und wie sehr er uns liebt, dann fällt uns das leicht. Wir sind nicht geliebt, weil wir ihm vertrauen, gehorchen, ihn ehren und lieben, sondern wir vertrauen, gehorchen, ehren und lieben ihn, weil er uns liebt. Und das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. In Vers 32 steht, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er schenkt uns alles, was wir brauchen. Er schenkt uns seinen Geist. Er schenkt uns seine Gaben, sein Erbarmen, seinen Trost, seine Nähe, seine Aufmerksamkeit, seine Liebe, sein für uns sein, seinen Sieg über das Leben und über den Tod, haben wir heute Morgen auch in den Lieder gehört. Und du kannst mit allem zu ihm kommen, mit allem, was dich belastet, mit allem, was dich bedrückt, mit deinen Nöten, mit deinen Sorgen, mit deinen Verletzungen, ja, auch mit deinen ganzen Unvollkommenheiten und deinen Sünden. Wer kann uns denn noch etwas anhaben? Vers 33 und 34 geht weiter. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der, der verdamme? Christus Jesus ist es, der für uns gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wir machen uns gern ein Urteil über andere. Und oft finden wir vielleicht auch jemand, der das gleiche Urteil über der andere hat. Und wir sind auch schnell dabei, jemand anzuklagen. Aber was steht da? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdammt? Ja, natürlich haben wir alle Fehler und wir müssen da auch immer wieder erleben, dass wir vielleicht noch Dinge in unserem Leben haben, die nicht so toll sind, wo wir andere verletzen, wo wir vielleicht eitel sind, wo noch Stolz da ist, wo Dinge in unserem Leben sind, die nicht gut sind. Aber Gott hat nie gesagt, dass er uns liebt, weil wir alle so toll sind. Im Gegenteil, im 1. Johannes 1, Vers 8 steht, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Niemand von uns ist ohne Fehler und wir sündigen alle noch manchmal. Aber trotzdem hat kein Mensch Recht, über uns ein Urteil zu sprechen und uns zu verdammen. Und auch wir haben kein Recht, über andere ein Urteil zu fällen und sie zu verdammen. Und wir haben auch kein Recht, über uns selber ein Urteil zu fällen und zu verdammen. Und oft ist das sogar ein Punkt, also in meinem Leben ist das ein Punkt, an dem ich manchmal ganz schön knabber. Ich bin ganz schnell dabei, mich selber zu verdammen, mich selber zu verurteilen. Weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe da immer mal wieder zu kämpfen dran, dass ich mir selbst Vorwürfe mache und sage, warum warst du so blöd? Warum hast du das und das gemacht? Und was hat es angerichtet? Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, ey, willst du eigentlich mit deiner eigenen Gerechtigkeit vor mir bestehen? Es gab vor viele Jahren in meinem Leben eine Sache, wo ich einen ziemlich riesigen Mist gemacht habe. Und als ich das erkannt habe und Buße tun drüber, wusste ich, ja, Gott hat mir vergeben. Aber das größte Problem war für mich, mir selber zu vergeben. Immer wieder habe ich mich anklagt und immer wieder kam das hoch. Und immer wieder habe ich gesagt, warum, wieso, weshalb hast du das gemacht? Und ja. Und dann war ich in einem Gebetsabend, in meiner alten Heimatgemeinde war das noch. Und da war ein junger Pastor, der zum ersten Mal da war, den ich eigentlich überhaupt nicht kannt habe, der mich nicht kannt habe, der meine Geschichte nicht kannt hat. Und der kam her zu mir während der Gebetszeit und sagt zu mir, du, ich habe einen Eindruck für dich, Gott will zu dir sagen. Gott sagt zu dir, ich habe dir vergeben, wer bist du, dass du dir nicht vergibst? Das hat gesessen. Das hat so gesessen, das kann ich euch gar nicht sagen, wie. Und das werde ich, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen. Wenn Gott uns vergibt, wer sind dann wir? Dass wir uns selber anklagen und dass wir uns selber Vorwürfe machen. Wir können alles ihm bringen und er vergibt uns. Und dann ist es fertig und dann ist es auch für uns fertig. Wenn wir jemand anklagen, machen wir den Job des Feindes, weil er der Verkläger ist. Nicht Gott ist es, der anklagt, sondern Satan ist es. Das lesen wir in Offenbarung 12, Vers 10. Dass Satan der Verkläger der Brüder ist, der sie Tag und Nacht verklagt. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, die Verdammnis wäre das einzige konsequente Urteil auf die Beschuldigungen Satans, die er gegen uns erhebt. Das hätten wir verdient, das stimmt schon. Und Gott spricht dieses Urteil. Und das Urteil wird vollstreckt. Aber nicht an dir und nicht an mir, sondern an Jesus. An Jesus Christus, dem Einzigen, den dieses Urteil eigentlich nicht treffen hätte dürfen, weil er ohne Sünde war. Er erleidet unser Urteil und er schenkt uns dadurch seine Freiheit. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. In Jesaja 53, Vers 4. Jetzt möchte ich euch mal eine ganz kleine Geschichte vorlesen, die ich mal, ja, gehört habe, das so ein bisschen das widerspiegelt. Der Kapitän eines großen Segelschiffes plante einmal eine lange Seereise. Während dieser Reise wurde immer wieder Proviant aus der Proviantkammer gestohlen. Weil dies die ganze Besatzung gefährdete, erließ der Kapitän den Befehl, dass jeder, der beim Stehlen vom Proviant gefasst würde, an den Mast gebunden und ausgepeitscht würde. Eines Tages wird die Mutter des Kapitäns, die ihn auf dieser Reise begleitete, beim Stehlen ertappt. Was sollte der Kapitän nun tun? Auf der einen Seite konnte er seine Mutter nicht ungestraft lassen, weil er dann seine Glaubwürdigkeit verlieren würde. Auf der anderen Seite liebte er seine Mutter sehr und wusste, dass sie die Auspeitschung nicht überleben würde. Alle warteten gespannt auf seine Entscheidung. Kurz darauf ordnete der Kapitän an, dass die Strafe vollzogen werden sollte. Seine Mutter wird an den Mast gebunden und gerade in diesem Moment, wo die Auspeitschung beginnt, stellt er sich schützend vor seine Mutter und wird an ihrer Stelle ausgepeitscht. Auf diese Weise wurde der Gerechtigkeit Genüge getan und die Liebe zu seiner Mutter erfüllt. Und Gott hat so einen Weg gewählt. Er hat für uns die Strafe auf sich genommen. Und er hat das Urteil gesprochen, aber er hat die Strafe auf sich genommen. Und wenn heute vielleicht jemand da ist, der das für sich noch nicht in Anspruch genommen hat, dann möchte ich dir zurufen, nimm das für dich in Anspruch. Weil wir müssen das schon auch für uns in Anspruch nehmen. Es muss auch von uns eine Reaktion kommen. Wir müssen sagen, ja, ich möchte das, dass du für mich die Schuld tragen hast. Ich möchte das für mich annehmen. Wir überwinden Schwierigkeiten, das ist mein nächster Punkt. In Vers 35 steht, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hungersnot? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Eine Freundin von mir hatte in ihrem WhatsApp-Profil den Satz, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Ja, im Leben geht nicht alles rund. Das stimmt. Es ist nicht alles lustig. Es ist nicht alles Jubel, Trubel, Heiterkeit. Paulus ist da sehr ehrlich. Paulus zählt Dinge auf, die für ihn zum Alltag gehörten. Wir erleben, und auch wir, ja, in 2. Korinther 11, Vers 27 schreibt Paulus, von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einen bekommen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten, oft in Kälte und Blöße, außer dem Übrigen das, was täglich auf mich eindringt, die Sorgen um alle Gemeinden. Das ist ein ganz schöner, das ist ganz schön heftig, was der Paulus da in seinem Leben durchgemacht hat. Und auch wir sind immer wieder mit Not, Leid und Schwierigkeiten konfrontiert. Ich selber war jetzt in so einer, die letzten 2 Wochen in einer Situation, wo ich durch Leid gegangen bin. Ich hatte eigentlich gesagt, Herr, ich weiß gar nicht, wie ich die Predigt vorbereiten soll. Vor Dienstag wird es jetzt 2 Wochen, dass mein Bruder ganz überraschend gestorben ist. Der hat plötzlich einen Schlaganfall gehabt und es ging ganz schnell, dass er gestorben ist. Und ja, mit Leid sind wir immer wieder konfrontiert. Und was schreibt der Paulus? In alledem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Was ist ein Überwinder? Ich habe mal nachgeschaut in unserem schlauen Computer, was das Synonym für Überwinder ist. Bezwinger, Champion, Meister, Triumphator, Erster, Preisträger, Sieger. Das sagt der Paulus, dass wir sind durch den, der uns geliebt hat, durch Jesus, durch seine Liebe, durch das, dass er durch seine Auferstehung in uns lebt. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber mir geht es zumindest so, wenn ich dann Schwierigkeiten oder Druck erlebe, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, Gott ist nicht da. Gott liebt mich nicht. Gott, wo bist du jetzt? Und ich kann mich noch gut erinnern, wo ich mal in einer ziemlich schwierigen Situation war und ich das Gefühl hatte, Gott ist nicht da. Gott liebt mich nicht mehr. Gott sieht mich nicht. Er sieht das alles nicht. Und da war ich mal unterwegs in der Zeit und da war ziemlich schlechtes Wetter und der Himmel war komplett dunkel verhangen mit Wolken. Sonne von der Sonne war nichts zu sehen, gar nichts. Und in dem Moment sagte der Heilige Geist zu mir, schau mal, die dunkle Wolke, die verdecken deinen Blick für die Sonne. Aber das heißt nicht, dass die Sonne nicht da ist. Die Sonne ist da und sie steht an ihrem Platz fest. Auch wenn es stürmt und der Himmel dunkel ist. Und es wäre fatal, wenn es nicht so wäre. Stellt euch mal vor, die Sonne wäre weg. Es gäbe keine Sonne. Das könnte mir nicht eine Minute überleben. Wenn du schon mal geflogen bist, dann hast du bestimmt auch schon erlebt, wie unten dicke Wolken sind. Und du kommst hoch, du durchbrichst die Wolkendecke und oben ist der strahlendste Sonnenschein. Das finde ich faszinierend. Und genau so ist es, wenn wir in Nöte sind, in Bedrängnis sind, in Leid sind. Denn es ist oft so, dass diese Dinge uns wie Wolke den Blick für Gott verdecken, für seine Gegenwart, für seine Liebe. Und dann ist es gut, wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, Gott, auch wenn ich dich im Moment nicht sehe, auch wenn ich im Moment nicht spüre, dass du da bist oder ja, nicht sehe, dass du mich liebst oder wenn ich es nicht sehen kann, du bist da und du liebst mich und du hast mir deine Liebe offenbart in Jesus und dieser Liebe darf ich gewiss sein. Und mit dieser Gewissheit und Sicherheit können wir mit ihm durch Schwierigkeiten hindurchgehen. Diese Liebe und diese Sicherheit lässt uns überwinden. Diese Liebe und diese Sicherheit lässt uns Schwierigkeiten überwinden, lässt uns Bedrängnis überwinden, lässt uns Not überwinden, lässt uns Leid überwinden. Dann dürfen wir sagen, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Das ist ein Vers aus oder eine Zeile aus dem Lied, so nimm denn meine Hände und führe mich, das in einem tiefen Leid entstanden ist. Vorher haben wir gesungen, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über mir Flügel gebreitet. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf unterscheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn. Egal was passiert, ob im Hier und Jetzt oder ob in der Zukunft, uns kann nichts von Gottes Liebe trennen. Weder schlimme Umstände oder Ereignisse, noch irgendeine Macht des Feindes, weder Freudiges noch Schlimmes, auch kein anderer Mensch. Es kann uns kein Mensch von der Liebe Gottes trennen. Wenn uns das mal bewusst wird, man kann uns alles nehmen. Man kann uns alles nehmen, aber die Liebe Gottes, das kann uns niemand nehmen. Und das finde ich, ich finde es echt so gigantisch. Niemand kann uns jemals von Gott, niemand und nichts kann uns jemals von Gottes Liebe trennen. Was auch passieren mag, kann dich und mich nicht von Gottes Liebe trennen. Und diese Gewissheit, die dürfen wir uns in unserem Herzen fest verankert haben. Und diese Gewissheit, die trägt uns. Und diese Gewissheit stärkt uns. Und ich möchte dir heute zum Schluss zurufen. Vergiss es nie. Nichts kann dich, kann mich, kann uns von seiner Liebe trennen. Amen.